Es ist schon wieder eine ganze Weile her, dass wir uns zusammengesetzt haben und ein bisschen über Basketball gesprochen haben. Thomas hier und ich sitze an einem Tisch mit Gunnar Wöbke.
Ja, hallo. Schönen Gruß auch von mir.
Und wir haben ja gedacht, dass wir uns...
Du hast ja nie Zeit für mich, sonst könnten wir öfter reden.
Ja, das tut mir leid, aber ich muss immer so viel für dich arbeiten.
Ach so, scheiße.
Ja genau, wir haben uns ja vorgenommen bei unserem letzten Podcast, dass wir uns häufiger mal zusammensetzen wollen und das ist jetzt wieder soweit und ich glaube, es gibt auch eine Menge, über das es sich zu reden lohnt. Wir werden so ein bisschen über aktuelle Dinge sprechen, da gibt es drei ganz interessante Situationen, glaube ich, und ganz, ganz aktuelle Entwicklungen und dann haben wir ein paar Fragen, die aus einem ganz exklusiven Kreis an uns herangetragen worden sind, nämlich aus der Coaches Corner. Das ist eine Gruppe an tollen Menschen, die sich zum Ziel gesetzt haben, den Fraport Skyliners in den Bereichen, wo sie können, unter die Arme zu greifen, sie zu unterstützen. Da sagen wir natürlich erstmal Danke. Und du hast in diesem kleinen Kreis diese Fragen ja schon mal zum Teil beantwortet, fanden die aber so spannend, die Fragen, dass wir sagen, okay, die sind sicherlich auch für den einen oder anderen Fan da draußen nochmal ganz interessant. Aber anfangen müssen wir mit dem Spiel gegen München. Das sorgt nämlich gerade für jede Menge Diskussionsstoff in den sozialen Netzwerken, denn es hat die unrühmliche Ehre bekommen, dass eine Szene aus dem Spiel zum Pfiff der Woche der Easy Credit BBL wurde. Und das sind natürlich immer Situationen, die sehr strittig sind. Und daher jetzt mal ganz einfach die Frage an dich, Gunnar. Wie hast du das Spiel denn gesehen? Die Szene gesehen?
Die Szene mit dem Dreier.
Zum Beispiel.
Oder mit dem falschen Offensivfoul.
Zum Beispiel.
Na gut, ich habe direkt, nachdem das passiert ist und ich überhaupt nicht verstanden habe, was der Schiedsrichter da noch so lange am Kampfgericht macht, mir das bei Ravi angeschaut, der von der Liga da gewesen ist und der so ein iPad zur Verfügung hat. Ich habe auf dem Bild nichts gesehen, das mir auch nur annähernd irgendwie den Hinweis darauf geben würde, ob er jetzt auf der Linie stand oder nicht. Also ich konnte es einfach nicht sehen aus der Einstellung. Ich denke aber mal, dass der Schiedsrichter irgendeine Einstellung zur Verfügung hatte, aus der er das sicher gesehen hatte, die mir nicht zur Verfügung stand in dem Moment. Und sonst würde er ja niemals, nachdem sie alle schon die Hände hochgerissen hatten, bevor der Schluss losgegangen ist, hingehen und dann nachträglich einen Wurf korrigieren. Also ich gehe mal davon aus, dass das richtig ist, dass das korrigiert wurde und dass er irgendeine Einstellung zur Verfügung hatte, außer das gesehen hat. Wenn er das nicht hatte, dann hat er natürlich ein richtiges Problem, meiner Meinung nach. Dann braucht er an unsere Halle nicht mehr kommen.
Ja, ging ja aber dann auch wenige Sekunden später auch interessant weiter mit... zwei Offensivfouls, eine Verwarnung für ein Flopping und doch keinem Offensivfoul. Du weißt, was ich meine, dass einmal ja. Akeem Vargas von DeMarcus Nelson so ein bisschen durch die Gegend geschoben wurde, danach Paul Zipser in Lamont Jones fällt. Und das waren dann auch wieder Schlüsselszenen für das Ende
des Spiels. Ja, da waren weitere Schlüsselszenen. Danilo schmeißt einen Balance aus, es steht 4 Meter keiner in der Nähe und Bayern kriegt den Einwurf und solche Dinge. Also ich möchte nicht so sehr darauf eingehen. Ich glaube, wir haben super geil gespielt. Wir haben einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Dieses Spiel haben die Schiedsrichter nach München geschenkt, bedauerlicherweise. Wobei ich damit nicht sage, dass München unverdienter Sieger ist, weil bei dem, was München in Basketball investiert, sind sie immer verdienter Sieger. Auch wenn in diesem Fall wir der verdientere Sieger gewesen wären, sagen wir es mal so.
Gut, aber du hast es schon so ein bisschen angesprochen. Damit lassen wir die Szenen mal für sich stehen. Jeder, der das vielleicht selber sich nochmal eine Meinung dazu bilden möchte, der kann das jetzt auf der Website der Easy Credit BBL machen. Pfiff der Woche. Sehr, sehr spannend, das mal so ein bisschen zu beobachten, da so ein bisschen selber sich eine Meinung zu bilden und vielleicht auch mal seine Regelkenntnisse.
Ja, ich kann noch drei Wörter dazu sagen zu diesem Offensivfoul. Ja? Ich meine, also ich bin natürlich der Meinung, dass der Akeem einen sehr guten Offensivfoul angenommen hat, weil das ein typischer Move von dem Spieler ist, der immer die linke Schulter nach unten nimmt und die Leute dann umrennt. Und das ist jetzt keine unbekannte Szene. Ich habe mehr den Verdacht, dass sie sich vorüberlegen, wie können sie dem Leon irgendwelche Fouls pfeifen, als dass sie sich weil da sind auch so ein paar Fantasiedinge immer dabei, als dass sie sich damit beschäftigen, was die Bayern-Spieler vielleicht falsch gemacht haben. Und was dann danach passiert ist mit dem Flirtbringen, ist ein völlig absurder Pfiff. Der Zipser rutscht aus, fällt rein in uns, in den Lamont und wir kriegen technisches Foul. Also wiederum völlig absurd für mich. Und dann frage ich mich natürlich auch, warum sie dann nicht in das Video gucken. Ja? Also, aber da mögen die Regeln der Liga das nicht hergeben. Die habe ich nie verstanden, wann man ins Video gucken kann oder nicht. Ich weiß nur, dass ich in der Ligasitzung das hart bekämpft habe. Dass so starke Einschränkungen für die Schiedsrichter gemacht wurden, dass sie das nachgucken können, was da jetzt im Einzelfall richtig ist oder nicht, weiß ich nicht. Lucic stand dem aus, ja, bevor er den Zweier zum 77-75 wirft. Mhm. Der stand mit dem Fuß auf der Linie, wieso sieht das keiner? Ja? Also völlig Wurst, alles in den letzten Minuten, ne? Hätte man auch schön im Video nachgucken können, hat aber keiner gemacht. Aus meiner Situation muss ich natürlich sagen, dass ich das mit Lucic nicht gesehen habe, wo ich stand. Mhm. Die anderen Sachen habe ich sehr deutlich gesehen und mich habe mich darüber gewundert. Aber naja, ich glaube, damit sollten wir vielleicht dieses Spiel auch mal bewenden lassen. Ich finde nur, dass unsere Fans, die fantastisch gewesen sind und die Mannschaft, die so fantastisch gekämpft hat, eigentlich diesen Sieg zwingend verdient gehabt hätte. Mhm.
Der ist ja bisher leider noch verwehrt geblieben. Wir haben 3 Spiele bisher absolviert. Einmal im Pokal gegen Göttingen mit 5 verloren, glaube ich. Gegen Bonn mit 1 und gegen München jetzt mit 4. Das heißt, wir haben 3 Niederlagen mit einer Insgesamtdifferenz von 10 Punkten. Das ist natürlich bitter. Das sind 3 Punkte im Schnitt. Deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass sich die Mannschaft eher früher als später belohnen wird mit dem ersten Sieg. Meine Frage an dich aber ist, welchen Eindruck macht die Mannschaft auf dich?
Also ich glaube, wir haben eine tolle Mannschaft zusammengesucht. Also da hat Sebastian mit seinen Assistant Coaches einen fantastischen Job gemacht. Die Jungs haben super Charakter. Wir spielen ohne Starting Point Guard und spielen trotzdem super wettbewerbsfähig mit. In allen Spielen sehr knapp verloren. Vielleicht hat das auch ein bisschen was damit zu tun, dass der Starting Point Guard fehlt. Dass man in diesen Spielen am Ende schlecht oder dann am Ende einem vielleicht dann doch die Luft ausgeht oder die eine oder andere Entscheidung nicht so fällt, wie man sie fällen sollte. Ist sicher auch immer ein bisschen Glück dabei und ein bisschen Pech dabei. Vielleicht war es jetzt ein bisschen mehr Pech und irgendwann wird das Glück dann auch kommen. Aber von der Grundtendenz, glaube ich, haben wir uns in jedem Spiel deutlich gesteigert. In Göttingen haben wir am Ende sehr stark abgebaut und auch da war ich nicht ganz glücklich mit irgendwas in Grau, aber da möchte ich mich jetzt auch nicht detailliert zu äußern. In Bonn haben wir dann 26 Turnover gemacht. Damit ist natürlich schwierig zu gewinnen, das muss man auch ganz klar sagen. Also, dass das so ein knappes Spiel ist, spricht eigentlich auch für das Herz der Mannschaft, dass wenn man 26 Turnover macht, gegen Bayern waren wir jetzt schon deutlich besser. Ich glaube, wir haben noch 7 oder 9 oder irgendwie sowas gehabt. Oder ja, das ist natürlich ein ganz deutlicher Schritt nach vorne, aber es heißt auch nicht, dass wir nicht in irgendeinem Spiel wieder 15 oder 20 machen. Ja, aber ich glaube, wir haben sehr junge Spieler dabei, die über die wesentliche Verantwortung bei uns auch schon übernehmen. Wir haben ein paar erfahrene Spieler dabei, wovon viele aber neu bei uns sind. Also ich glaube, wir haben einen sehr guten Kern für eine zukünftige, sehr erfolgreiche Fraport Skyliners Mannschaft zusammen.
Du hast es selber angesprochen, der Starting Point Guard fehlt, Anthony Hickey ist noch verletzt. Und natürlich kommt allerortens die Frage, denkt man über eine Nachverpflichtung nach?
Ja, ohne Ende natürlich. Und es wäre natürlich auch fahrlässig, wenn wir das nicht machen würden. Wir sind so ein bisschen, ich kann das ja mal so ein bisschen schildern, in was man da gefangen ist. Einerseits, wir wissen nicht genau, wie lange es dauert. Ja, also die Verletzung könnte in einer Woche vorbei sein, ja, und die Verletzung könnte aber auch noch 2 Monate dauern. Also man weiß nicht, wie lange es dauert. Das macht natürlich erstmal einen Riesenunterschied dafür, ob man jetzt in eine wirklich gut funktionierende Mannschaft, wo auch eine Teamchemie da ist, die sehr gut funktioniert, ob man da noch einen Spieler dazu holen soll. Das ist erstmal eine grundsätzliche Frage. Wenn das nur für eine Woche wäre, würde man sicher sagen, nein. Ja, weil wo soll der noch spielen? Vor allem, wenn es dann Guard oder Point Guard ist. Ja. Andererseits, weil man nicht weiß, wie lange es dauert, je länger man wartet und wenn es dann hinterher wirklich 2 Monate dauert, dann sagen alle hinterher, wenn es dann schiefgegangen ist, ja, wieso hast du denn keinen geholt? So, also da befindet man sich irgendwie drin. Was da der Weisheit letzter Schluss ist, kann ich jetzt auch noch nicht sagen. Fakt ist, wenn man den Spieler holen würde, dann müsste das ein Spieler sein, von dem man erwartet, dass er sofort performt, dass er sofort Leistung abruft. Das heißt, idealerweise wäre das ein Spieler, der schon mal in Frankfurt gespielt hat und gleichzeitig die Europameisterschaft gespielt hat und ein toller Charakter ist, der so eine tolle Teamchemie nicht durcheinander bringt. Also Jordan Theodore, der hat ja zwar nicht die Europameisterschaft gespielt, aber ich sag mal, wenn der da jetzt mitgespielt hätte, das wäre sicher ein geeigneter Spieler für uns, weil dann wüsste man auch, dass er fit ist. Weltmeisterschaft, nicht Europameisterschaft. Mhm. So, also lange Rede, kurzer Sinn. Wenn du das nicht hast, also wenn du einen jetzt holst, der aus einer langen Verletzung kommt, bis der performt, der noch nie in Deutschland gespielt hat, ich mal das jetzt mal extrem, ja, und der nur in den USA gespielt hat, noch nie in Europa gespielt hat, der keine Spielpraxis hat, der keins unserer Spielsysteme kennt, der nicht weiß, was ihn hier erwartet, egal wie groß sein Name ist, dann ist es wirklich sehr fraglich, ob das Teamergebnis am Ende ein besseres wäre. Nochmal, wir hätten eigentlich Bayern geschlagen. So. Heißt nichts für die nächsten Spiele, aber ist erstmal ein Fakt, der da so steht, zumindest mal, dass wir ganz knapp mitgespielt haben. So, das heißt, wir haben eine gute Mannschaft und irgendwo da drinnen befindet sich dann diese Gemengelage und ist nicht einfach zu entscheiden. Fakt ist aber, wenn man keinen findet, der wie die Faust aufs Auge passt, wäre das Risiko, jemanden zu holen und damit was kaputt zu machen, größer als keinen zu holen. Und das heißt, bis uns einer über den Weg läuft, der finanziell, sportlich und in allen Belangen völlig passt, und da ist finanziell erstmal das hintere Problem oder die hintere Baustelle, macht es überhaupt keinen Sinn, jemanden zu verpflichten. Es muss also eine eierlegende Wollmilchsau sein.
Ich halte fest, wir verpflichten Jordan Pierre.
Ja.
Okay, das haben wir jetzt ja hiermit dann offiziell. Gott, wir müssen das.
Moment. Ich weiß gar nicht, wo der spielt. Hat der noch einen Vertrag in Italien oder ist er da mittlerweile raus?
Nee, ich glaube, das ist in der Türkei.
Ja, in der Türkei. Ja.
Also nochmal, das war jetzt keine offizielle Ansage, dass wir Jordan Pierre waren. Das war eher ein kleiner Flachs zwischen uns beiden.
Darüber hinaus finde ich auch, dass die Mannschaft das echt super kompensiert. Ja. Ja? Also der Lamont spielt einen Aufbau, das hätte ich ihm persönlich nicht zugetraut, wie gut er das macht. Da muss man auch ganz klar sagen.
Das wird ja das Spannende zu sehen sein, wenn dann Anthony zurückkommt. Gerade er und LeMond ja auch in der Preseason haben ja da extrem viel gewirbelt und so weiter. Das kann nochmal echt spannend werden. Und LeMond hat auch gemeint im Interview mit den Zeitungen am Sonntag, wir sind schon ein sehr gutes Team. Und wenn Hickey zurückkommt, dann sind wir richtig gut. Also scheint das auch nochmal so einen kleinen Confidence, so einen Selbstbewusstsein-Boost zu geben.
Ja, ich glaube, wir werden dann defensiv auch nochmal stärker, weil wir noch ein paar Minuten natürlich anders verteilen können, die jetzt natürlich von anderen kompensiert werden müssen. Also ich sehe das auch so und ich freue mich auch wirklich darauf, das zu sehen.
Ich glaube, es gibt noch was, worauf du dich vielleicht noch ein bisschen mehr freust, und das ist das dritte große Thema, was aktuell momentan auf der Agenda steht. Und zwar gibt es die EZB Cultural Days, die Kulturtage der Europäischen Zentralbank. Und da ist was ganz Wunderbares passiert, nämlich der Fraport Skyliners e.V. mit dem Projekt Basketball macht Schule ist als Spendenbegünstigter ausgewählt worden. Kannst du so ein bisschen was dazu noch erzählen? Was steckt da dahinter? Was passiert da jetzt gerade? Was bedeutet das für den Fraport Skyliners e.V.?
Also erstmal ist es natürlich toll, dass nach den Joblingen, die letztes Jahr die Begünstigten waren, was ja auch ein ganz, ganz tolles Projekt ist, diesmal Basketball macht Schule und der Fraport Skyliners e.V. halt dafür ausgewählt wurde, für alles, was im Rahmen dieser Stadt morgen stattfindet. Ich weiß nicht, sendest du das heute oder morgen?
Das wird sehr wahrscheinlich heute rauskommen, weil der Hörer es ja nur heute hört und heute ist dann heute.
Heute ist Mittwoch.
Also ich versuche es am Mittwoch rauszubringen, aber sehr gut sein, dass es am Donnerstag erst rauskommt.
Also Donnerstagabend ist in der Paulskirche, was ja auch ein sehr geschichtsträchtiger Ort ist, ein Konzert, und im Rahmen dieses Konzerts wird ein Projekt ausgewählt, das findet einmal im Jahr statt und von der EZB, und es gibt tolle Redner. Ich bin leider der schwächste Redner von denen, die da reden dürfen, aber ich freue mich schon, den Lutz Rettig zum Beispiel zu hören, der auch Basketball macht Schule sehr, sehr gut kennt, und die Christine Gräf von der EZB. Also das wird, ich glaube, das wird eine sehr, sehr schöne Veranstaltung, und ich hoffe natürlich, dass ganz viele Leute die Chance ergreifen, weil was die EZB halt wirklich Tolles macht, ist alles, was im Rahmen dieser Veranstaltung, und ich glaube, es begann Montag und geht bis Freitag oder bis Freitag, also alles, was diese Woche an den Fraport Skyliners e.V. gespendet wird zugunsten von Basketball macht Schule, das verdoppelt die EZB.
Unterbreche ich dich ganz kurz, weil das ist ganz wichtig, wenn du jetzt, lieber Hörer, doch noch schnell was spenden möchtest. Du findest alle Informationen dazu auf unserer Website. Es gibt so ein paar Besonderheiten. Du musst nämlich exakt den Betreff angeben, der dort angegeben ist. Ansonsten kann die Spende nicht entgegengenommen werden.
Entgegengenommen wird die EZB sie nicht anerkennen.
Genau. Also deswegen sorry für die Unterbrechung, aber an der Stelle war das, glaube ich, nochmal ein ganz wichtiger Zug. Nee,
sehr guter Hinweis. Und das ist natürlich eine tolle Chance für den e.V., weil wir uns ja auch vorgenommen haben, neues Thema, insbesondere im e.V. anzugehen, und wir sind einfach der Meinung, dass ein Großteil der Probleme, die Jugendliche haben, wenn sie in die Schule kommen, eigentlich schon gelegt sind und gesetzt sind, und wir wollen einfach das Thema Kindergarten angehen, und wir glauben, dass Ernährung und Bewegung und aber auch das Thema Umgang mit anderen Kulturen, gemeinsam miteinander spielen, gemeinsam miteinander musizieren, was auch immer, wir glauben, dass das schon früher beginnen muss, als es in der Schule beginnt, und deswegen haben wir uns vorgenommen, mit dem Fraport Skyliners e.V. unser Projekt Basketball macht Schule, ob das dann noch Basketball macht Schule heißt oder weil es ja dann im Kindergarten ist, vielleicht ganz anders heißt und überhaupt kein Basketball sein wird, sondern mehr koordinativ und ähnliches, damit dass die Kinder, wenn sie in die Schule kommen, auch rückwärts laufen können, was die meisten heute nicht mehr können. Das Thema haben wir uns vorgenommen anzugehen und dafür ist es natürlich super, wenn wir jetzt ganz viele Leute finden, die sagen, das ist ein tolles Thema, wir wollen das unterstützen und darauf wollen wir einzahlen und freuen uns über jede Spende natürlich, die diesbezüglich eingeht.
Spontane Frage, wir sind ja hier mega gut geskriptet und alles, aber jetzt eine kleine Zwischenfrage. Eigentlich sind die Fraport Skyliners ja ein Spitzensportverein. Woher kommt dieses große Interesse oder dieser Drang, in solche Projekte reinzugehen? Also es ist ja eigentlich nicht selbstverständlich. Wenn ich jetzt überlege, eigentlich ist unser Kerngeschäft ja Bundesliga-Basketball. Warum dieser große Aufwand, dieser große auch finanzielle Aufwand, Manpower, Zeit, einen ganzen Verein gegründet dafür? Kannst du da so ein in wenigen Worten das mal irgendwie wiedergeben?
Weil das die Motivation der Gesellschafter ist. Und das war, es ist von Anfang an so gewesen, dass wir immer gesagt haben und immer versucht haben, in der Region Basketball zu etablieren, für die Kinder was zu tun. Und mein Partner Thomas Kunz und unser vorheriger Partner Franz Ludwig Solzbacher, der die Skyliners GmbH mitgegründet hat oder den Profiklub mitgegründet hat, die sind beide sehr in ihrem lokalen Basketballverein verankert. Und die Motivation, einen Profiklub zu unterstützen, kommt daher, weil sie wissen, was das für die Region und für die Kinder und für die Leute, die allgemein Sport betreiben, bedeutet, wenn man Vorbilder hat, die man den Menschen liefern kann. Und damit ist das in der Gesellschafterstruktur zutiefst verankert und ich bin der es macht und ich habe da den größten Spaß dran, das zu machen und freue mich über jeden, der nicht nur im Basketballerischen seinen Lebensweg findet, sondern freue mich genauso, wenn Jakob und Max Merz einen fantastischen Karriereweg auf einer ganz anderen Ebene einschlagen. Der eine, weil er es musste, weil die Gesundheit es nicht mehr hergegeben hat, der andere, weil er einfach es konnte, ja, weil er selber durch eigene Leistungen und vielleicht auch ein bisschen Unterstützung von uns das so hinbekommen hat. Und das ist unsere Motivation, das zu tun. Ich denke auch, dass das mit dem Profibetrieb eigentlich relativ wenig zu tun hat. Da bin ich deiner Meinung. Ich denke, die Liga macht das falsch, dass sie von den Profiklubs verlangt, dass sie Jugendarbeit machen, sondern ich glaube, das müsste eine Eigenmotivation von jedem Einzelnen sein, dass er das macht und nicht irgendwie in den Standards eines Profiklubs drinne stehen, dass er Jugendarbeit machen soll. Also ich glaube, das ist falsch. Ich halte das für grundlegend falsch. Aber auch das konnte ich nicht verändern, dass die Liga das gemacht hat. Aber ansonsten ist das, glaube ich, ein Antrieb, den jeder hat. Und das ist natürlich auch was Tolles, was ich jetzt zum Beispiel in meinem Berufsleben seit 20 Jahren machen kann. Ich kann heute schon gefühlt arbeiten und was zurückgeben in die Gesellschaft. Und die meisten Leute überlegen sich das, wenn sie in Pension gehen, was kann ich denn jetzt mal zurückgeben? Und das ist eigentlich sehr befriedigend und ist auch eine der Hauptmotivationen, warum ich das hier mache. Mhm.
Damit sind so ein bisschen diese aktuellen Themen besprochen.
Ja. Ich kann aber auch jeden verstehen, der sagt, aha, dass die Kohle könnte oder die Energie oder die Zeit oder die Ressource, wie auch immer man die nennt, die könnte man natürlich auch einfach in das Bundesliga-Team stecken und das stimmt. Ja? Also da kann man nicht widersprechen.
Ja, hat er recht, das stimmt. Hat er recht. Jetzt wären wir fast eine Punktlandung. Wir hatten uns ja mal gesagt, dass es immer so 20 Minuten dauern soll, unser Podcast. Jetzt haben wir
einen Schluck Wasser. Du kannst ja
weiter. Da sind wir jetzt auch. Aber es gibt für dich, lieben Hörer, jetzt tatsächlich einen Bonus nochmal. Und zwar haben wir ja Fragen bekommen aus diesem Kreis der Coaches Corner. Und die fanden wir alle spannend und so grundlegend auch nochmal in vielen Dingen, dass wir gesagt haben, okay, die gehören eigentlich auch nochmal in den Podcast. Deswegen jetzt Bonusmaterial und es passt eigentlich ganz gut, weil wir da eine schöne Überleitung haben. Der erste Themenkomplex an Fragen, der kam, war nämlich rund um das Thema Nachwuchs und Talente. Darüber haben wir ja jetzt schon ein bisschen gesprochen. Und vielleicht so ein bisschen so eine ganz allgemeine Frage. Also wir machen viel im Nachwuchsbereich, wir haben viele Jugendmannschaften und so weiter. Aber jetzt geht es eher um die Frage, wo kommen denn diese Talente eigentlich her? Also wir haben ja ne, mit eine Riege an Talenten, die uns jetzt auch schon wieder verlassen haben oder die neue Wege gehen, die aktuell im Kader sind. Und es gibt mehrere Generationen, die in unserem Nachwuchssystem jetzt gerade drin sind. Wo kommen die eigentlich her?
Wir sind ein Ausbildungsstandort und idealerweise kommen die alle aus der Rhein-Main-Region, wenn sie jung sind, müssen ihre Elternhäuser nicht verlassen, weil ich glaube, dass Elternhäuser sehr wichtig sind für die Entwicklung von jungen Menschen, also dass die Eltern Zugriff auf die Kinder haben und es mag auch tolle Internate geben, aber das ist sicher aus meiner Sicht insbesondere in einem bestimmten Alter nicht die Idealkonstruktion. Aber was ist schon ideal? Also wir haben uns irgendwann mal überlegt, wie kann das sein, dass ein Land wie Litauen so unfassbar viele gute Basketballer rausbringt, bei so einer kleinen Anzahl von Menschen. Ich glaube, da leben halb so viele Menschen, auf jeden Fall deutlich weniger als in der Rhein-Main-Region. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob es 2 Millionen oder 4 Millionen sind, die in Litauen leben. Auf jeden Fall sind es weniger. So, die bringen, glaube ich, mehr oder weniger jedes Jahr einen Spieler raus, wo man sagen kann, boah, der hat eigentlich fast Nationalmannschaftsniveau. Sondern haben wir gesagt, das müssen wir doch auch schaffen. Wir haben doch ganz andere Ressourcen. Wir haben ein super internationales, eine super internationale Gesellschaft. Hier leben so viele Menschen, die sich grundsätzlich schon mal erstmal für Basketball wahrscheinlich begeistern lassen könnten. Und dann haben wir uns überlegt, was müssen wir eigentlich tun, was für Förderstrukturen müssen wir entwickeln, damit wir auch im Leistungsbereich und nicht nur in diesem allgemeinen Bereich besser werden, und haben mit dem Fraport Skyliners e.V., der sich um Basketball macht Schule kümmert, wo es wirklich mehr um dieses Thema Bewegung allgemein, das hat also nichts mit Leistungssport oder ähnliches zu tun, Ernährung und Integration, haben wir gesagt, es wäre natürlich auch sinnvoll, wenn Leute wirklich leistungsmäßig was machen wollen. Und mittlerweile ist das so, und das sieht man jetzt beim Lennon zum Beispiel und bei Maxi, man hat es auch schon bei den beiden jungen Merz-Jungs und so gesehen, jetzt kommen immer mehr Jungs aus unserer eigenen Entwicklung raus. Die U14 ist deutscher Meister geworden und hat den Gegner zerstört in allen Spielen. Ja. Also da sieht man, was für eine gute Arbeit geleistet wird und was aber auch für ein Potenzial hier da ist. Und das ist natürlich super, dass wir das hinbekommen. Also idealerweise kommen die Spieler von uns, aber es gibt hier und da natürlich auch mal eine Situation, wo jemand schon etwas älter ist, der in seiner sportlichen Situation nicht weiterentwickeln kann, sich weiterentwickeln kann. Also das war zum Beispiel Leon Kratzer, der zu uns gekommen ist, der für mich genauso ein Talent ist, das wir fördern. Oder der Richard Freudenberg, der genauso ein Talent ist, das wir fördern. Ja, und die anderen Jungs habe ich ja eben schon mal erwähnt, die jetzt in der Pro B gefördert werden. Also das ist so der Pool, den wir nach vorne bringen wollen. Und am Ende, glaube ich, liefern wir einfach nur die Infrastruktur, aber haben auch die Positionierung als Club, dass wir diese jungen Menschen fördern wollen im sportlichen und im Ausbildungsbereich. Und am Ende liegt es an ihnen, ob sie erfolgreich sind oder nicht. Ja? Das Gleiche war mit Isaac, der konnte sich da in Koblenz nicht mehr richtig weiterentwickeln. Dann ist der Sebastian im ersten Jahr, als er Isaac zu uns gekommen ist, ist er hin und her gependelt, hat ihn zu Hause abgeholt zum Jugendtraining und hat ihn dann wieder nach Hause gefahren. Also es ist schon ein sehr großer Aufwand und es ist auch sehr viel Herzblut, was bei den einzelnen Leuten dahinter steckt.
So, diese Supertalente, sage ich jetzt mal, wie ein Isaac oder jetzt auch ein Leon, das ist ja immer so ein bisschen das, ich sag mal, die ergebnisorientierte Sichtweise des Fans. Als Club ist die Denke aber wahrscheinlich ja prozessorientiert. Also es geht ja darum, sowas aufzubauen. Also du sagst es jetzt selber, die U14 wird deutscher Meister, dass diese Mannschaft dahin gekommen ist, das hat ja schon in der U12, in der U10, da fängt das ja an. Also ja. Ne, das ist ja auch sowas, was man immer noch mal verstehen muss, dass wir im Grunde genommen ja auch in diesem ganzen Prozess in der Talentsichtung und Förderung in einem Prozess stehen, wo wir noch lange nicht zu Ende sind. Also das ist ja eine stetige Entwicklung und so weiter. Da entwickelt sich ja jeden Tag was Neues im Grunde genommen. Das ist vielleicht was man gerne auch mal übersieht. Also es sind nicht nur die Ergebnisse, sprich die Top-Spieler, sondern eben auch der Prozess dahinter, der sich ja aber ständig weiter aus- und aufbaut.
Ja, und es sind ganz viele, die da mitwirken. Das sind ganz viele Vereine aus der Region, die das super finden, wenn die Leute sich entwickeln und dann am Ende den nächsten, und dann irgendwann, wenn es bei ihnen nicht mehr weitergeht, auch den nächsten Schritt zu uns finden. Und also das ist wirklich was ganz Besonderes, glaube ich, was wir hier aufgebaut haben. Und es produziert jetzt auch Ergebnisse. Ja, also, aber es war auch klar, es wird ein paar Jahre dauern, bis es Ergebnisse produziert, weil wenn du mit 8-Jährigen oder 10-Jährigen anfängst, Sport zu machen, ne, bis die dann im Bundesliga-Alter sind, das dauert halt 8 oder 10 Jahre. Ja. Das ist jetzt nicht irgendwie Rocket Science, sondern das ist einfach irgendwie, so lange dauert es dann halt, ja, bis sie in dem Alter sind.
Jetzt haben wir so ein Talent und vielleicht auch 2, 3, 4 davon. Und dann gab es die Frage, wie wird denn sichergestellt, dass die Skyliners auch langfristig vom Aufbau solcher Talente profitieren? Stichwörter wie Ablösesumme, Vertragslaufzeiten etc. werden da genannt. Gibt es andere oder sind das die Punkte, die dafür sorgen, dass der Club von solchem Talentaufbau profitiert?
Also ich glaube, es ist noch ein drittes, was eine Rolle spielt. Das ist das Thema Ausbildung außerhalb des Basketballs, dass wir auch dafür sorgen und mit den jungen Spielern auch daran arbeiten, dass sie weiter eine Ausbildung machen und dass sie sich nicht nur auf Basketball verlassen. Ansonsten ist es so, dass wir natürlich relativ langfristige Verträge mit denen schließen müssen, wir die aber immer so schließen, dass beide Seiten, wenn gewisse Dinge nicht eintreten, die man in so einer sportlichen Zielplanung gelegt hat, dass beide Seiten dann auch sagen können, okay, pass mal auf, wir sehen dich, jetzt als Club, wir sehen nicht, dass du irgendwann Basketball-Bundesligaspieler wirst, wir würden dir empfehlen, oder dass du NBA-Spieler wirst oder was auch immer, was die Zielsetzung von dem Spieler geworden ist, du solltest jetzt mal ein bisschen größeren Schwerpunkt auf Ausbildung legen. Ja? Also wir sind froh, wenn du bei uns bleibst, aber das ist das eine. Aber auch, wenn ein Spieler sagt, oh, eigentlich war die Planung, im ersten Jahr spiele ich gar nicht in der Bundesliga, im zweiten Jahr spiele ich 5 bis 10 Minuten, im dritten Jahr spiele ich 15 Minuten. Wenn man dann einen 4-Jahres-Vertrag mit jemandem macht, dann sagen wir auch, okay, wenn die Dinge nicht eintreten und du das durchschnittlich nicht gespielt hast, dann hast du auch das Recht zu sagen, okay, dann will ich nicht hierbleiben und kannst ablösefrei woanders hingehen. Ja, also das ist halt, da muss man sich halt wirklich überlegen, was sind die kritischen Dinge, an denen gearbeitet wird. Man muss Zielsetzungen machen. Man muss sich überlegen, was sind die Wege, die zu diesen Zielsetzungen führen. Das ist natürlich bei Spielern häufig Spielzeit und ähnliche Dinge. Die muss man definieren. Die kann man auch alle quantifizieren. Also da kann man Zahlen hinschreiben. Ja, und dann kann man hinterher ganz, ganz einfach überprüfen, wenn es ein gutes System ist, ob die Spieler damit, ob das eingetreten ist, und dann hat jeder die Rechte, oder? Also sich zu entscheiden, ich gehe jetzt in die oder in die Richtung. Ja? Und wir haben diese Beispiele ja jedes Jahr, und wo dann auch mal sinnvoll ist, dass ein Spieler von uns ausgeliehen wird oder wenn nicht zu erwarten ist, dass er genug Spielzeit bekommt oder dass man auch sagt, okay, es macht auch Sinn, vielleicht gehst du nach Heidelberg, ja, und versuchst da dein Glück. Ja? Also das ist völlig im Sinne des Erfinders, dass man für beide Seiten das versucht so zu strukturieren, dass ein langfristiger Vertrag auch Sinn macht. Ja.
Gibt es sowas wie eine Obergrenze an Talenten, die man auf dieser Leistungsebene wirklich fördern kann? Also ich stelle mir jetzt vor, wir haben jetzt eine NBBL-Mannschaft und da sind 12 deutsche Top-Talente drin. Geht das überhaupt, dass man die entsprechend fördert, oder ist so eine Fokussierung schon auch nötig?
Also ich glaube, das geht nicht. Das würde dazu, also ich glaube schon, dass es ein gesunder Mix sein muss. Es besteht aber auch nicht die Gefahr, dass, wenn man das aus eigener Kraft und aus einer Region raus die Spieler entwickelt, dass da auf einmal 12 NBA-Talente in einem Jahrgang sind. Also wenn wir das machen würden, dann hätten wir wirklich, dann wären wir der Premium-Ausbilder auf der ganzen Welt und dann wären wir 100-mal so gut wie alle anderen. Also das ist, dieses Risiko besteht nicht. Die Gefahr besteht natürlich, wenn man jetzt als Club hinginge und aus ganz Deutschland sich die besten Talente zusammenkauft. Für die ist da nicht genug Rolle in den einzelnen Jugendmannschaften da. Und da gehen auch viele Talente sozusagen vor die Hunde. Mhm. Bei uns ist es auch so, dass es auch manchmal böses Blut gibt, wenn wir Kindern sagen müssen, du hast keinen Platz mehr in dieser Leistungsmannschaft, ja, auch wenn du 4 oder 5 Jahre dabei warst. Dann sind die Eltern natürlich super enttäuscht und denken, ah, man sieht das Talent nicht oder so. Kann auch sein, aber Fakt ist, wenn wir das Gefühl haben, da kann keine ordentliche Weiterentwicklung stattfinden, oder wir das Gefühl haben, der kriegt keine ordentliche Spielanteile, es wäre für ihn eigentlich besser, er würde woanders spielen, damit er auch das Spielfeld betreten kann, weil nichts so frustrierend für einen Erwachsenen wie für einen Jugendlichen, oder Erwachsenen kriegt immer ein Geld dafür als Profi und der Jugendliche nicht, wenn man nur trainiert und nicht spielen darf, das ist eine Scheißsituation, das macht keinen Spaß. Ja, und diese Leute will man auch nicht verlieren und will, dass die weiter Sport machen, und da muss man auch manchmal, müssen die Trainer auch manchmal harte Ansagen machen, und das führt auch nicht immer dazu, dass es zum riesen Verständnis führt bei den Leuten, aber es ist einfach, es geht nicht anders. Ja? Und am Ende ist es, glaube ich, im Sinne für die Beteiligten der richtige Weg, dass man das so macht.
Jetzt bin ich, also kleines Fallbeispiel, jetzt bin ich ein Top-Talent, wollte ich immer schon mal sein,
Deine Dreier sind nicht so schlecht.
Danke. Jetzt wäre ich auch noch 13 Jahre alt. Welche Argumente liefert man so einem Kind, in unseren Verein dann zu kommen, in unser System zu kommen?
Also wir müssen da gar nicht viel machen. Also die Ergebnisse, die hier passieren, ja, die sieht ja jeder. Also jeder, der nicht ganz blind ist, sieht Isaac, Johannes, Danilo, name them, wie die Leute sich entwickelt haben. Unser bester Botschafter sind eigentlich die Eltern der Kinder, weil diese Talente dann sich oft mal bei Jugendfördermaßnahmen treffen oder bei Nationalmannschaften treffen oder irgendwo. Und wenn die Eltern dann untereinander reden und sagen, hier wird alles umgesetzt, was versprochen wurde, und vielleicht sogar noch mehr, die Erwartungshaltungen werden sogar übertroffen oder ähnliches, dann brauchst du gar nicht mehr viel zu machen. Ja, sondern dann ist es einfach so, dass die Leute dich finden. Und ich glaube, das ist auch das, warum wir immer wieder manchmal dauert es auch länger. Leon wollten wir schon viel früher haben als Beispiel, ja. Warum wir dann doch immer wieder Leute kriegen, wo man sich wundert, wieso sind die jetzt nicht zu Bayern gegangen, die haben doch viel mehr Geld oder ähnliches. Ja? Und bei ganz jungen Leuten ist es natürlich klar, das Argument, die sollten, wenn es geht, in ihrem sozialen Umfeld bleiben, mit ihren Freunden zusammenbleiben, in ihrer Schule bleiben und nicht als 13-Jährige nach Spanien wechseln oder was weiß ich nicht was. Aber ich finde das völlig absurd, solche Wege zu gehen, weil das Ausbildungssystem ist halt hier und dass es die Ergebnisse produziert, sieht ja mittlerweile auch jeder. Ja, also ich glaube, da sprechen einfach die Ergebnisse für uns.
Okay. Das war so dieser Komplex Nachwuchsbereich, Talentsuche und so. Was vielleicht mal ganz spannend für jemanden, der uns hier als Verein kennenlernt und überall hört, hey, tolle Talente und so weiter, aber was da so dahinter steckt und so, ich glaube, das war echt ein ganz spannender Themenkomplex. Wir springen jetzt von der Jugend dann doch nochmal in den Profibereich und hier geht es so ein bisschen um die allgemeine sportliche Situation rund um uns, aber es wird auch allgemeiner um die BBL gehen. Ich glaube, die eine Frage können wir relativ schnell beantworten, nämlich die Frage nach den sportlichen Zielen für die aktuelle Saison. Wir hatten die große Pressekonferenz zum Saisonstart. Das große Thema ist eigentlich immer sportlich versuchen, die Playoffs zu erreichen, oder?
Ja, das ist das Ziel, was sich die Mannschaft als erstes mal gesetzt hat. Das ist auch unser Grundtenor. Es wird jedes Jahr schwieriger, die Playoffs zu erreichen für uns. Aber da kommen wir sicher gleich auch noch zu, wenn ich hier mal auf deinen schlauen Zettel schielen darf. Unser grundsätzliches Ziel ist, wir wollen immer versuchen, dass die Saison nicht nach den 17 Heimspielen vorbei ist, die man in der Bundesliga hat, sondern dass wir weiterkommen. Wir kommen natürlich auch von daher, dass wir quasi in früheren Jahren mehr oder weniger immer in den Playoffs waren oder quasi gesetzt waren. Jetzt wird es immer schwieriger reinzukommen, weil viele Standorte sich entwickelt haben. Darüber steht für uns aber eigentlich das übergeordnete Ziel, wir wollen immer so ein Basketball spielen, dass jeder, der in die Halle kommt, egal ob gewonnen oder verloren, das Gefühl hat, die haben alles gegeben. Die haben gekämpft, die haben gerackert, ja, und entweder war der Gegner besser und sie haben mal verloren, das ist auch okay, ja, aber die Leute müssen sehen, dass wir wettbewerbsfähig sind, also dass wir quasi gegen jede Mannschaft eine Chance haben. Das heißt, man sollte nicht die Erwartungshaltung haben, man kommt hier hin und wir verlieren mit 40. Wir sind ein Sportclub und wir sind jetzt noch nicht so ein Entertainment-Betrieb wie die NBA. Mir gefallen die Spiele gar nicht. Also ich kann mir das nicht angucken, zumindest mal in der normalen Runde. Also wenn LeBron von drei Defensivsituationen zweimal nicht über die eigene Mittellinie zurückgerannt ist, wenn der Gegner den Abschluss mittlerweile hat, das ist nicht, was mir Spaß macht anzuschauen. Also wir spielen hier Basketball, natürlich mit einem ordentlichen Showprogramm drumherum, aber es ist Sport. So, und wir wollen, und die Leute müssen mitkriegen, wir rackern und wir sind wettbewerbsfähig. Und das Dritte ist natürlich wir wollen immer ausbilden. Wir wollen, dass sich Leute weiterentwickeln, wir wollen, dass Leute besser werden, wir wollen als Club besser werden, wir wollen, dass die Individuen besser werden.
Besser werden passiert ganz häufig durch Spielen, Spielen, Spielen. Und da kommt die Frage her, macht es überhaupt Sinn, europäisch zu spielen? Stichwort geringere geringe Zuschauerresonanz in der Fraport Arena. Macht es Sinn, europäisch zu spielen?
Also es macht manchmal Sinn zu spielen und manchmal macht es keinen Sinn zu spielen. Und dann muss man noch unterscheiden, in welchem Wettbewerb es Sinn macht zu spielen. Also natürlich, wenn man jetzt mal von der hochklassigsten europäischen Wettbewerb der Euroleague ausgeht, in dem wir nicht mehr mitspielen dürfen, weil das mit unserer Halle nicht geht. Selbst wenn wir deutscher Meister würden, würden wir da nicht mitspielen. Dann macht es unbedingt immer Sinn, auch für die Zuschauer zu spielen, weil das eine unfassbare hohe Qualität ist, die da auf das Feld gebracht wird. Und ich finde, das ist viel besser Basketball als zum Beispiel NBA-Basketball. Mir macht das viel mehr Spaß, mir das anzuschauen, wie da mittlerweile Basketball gespielt wird. Und das sehen ja auch offensichtlich immer mehr NBA-Spieler so. Also wenn man sich jetzt mal die Kader anschaut, ist schon wirklich großartig, was da los ist. Die anderen drei Wettbewerbe, die kranken alle untereinander darunter, dass die jedes Jahr einen neuen Namen haben gefühlt, dass keiner weiß, wer sich wie für was qualifiziert und weil es da keine wirkliche Struktur gibt. Das ist in den Augen der Zuschauer zweitklassig. Das ist gemessen an der Bundesliga nicht unbedingt, nicht immer zweitklassig, aber das ist natürlich gemessen an der Euroleague zweitklassig und die Bundesliga hat dann natürlich doch einen deutlich höheren Stellenwert und man hat ja sehr viele Spiele und die Leute haben auch viel zu tun oder haben auch viele Alternativmöglichkeiten, was sie hier machen können und deswegen ist das Thema für uns Euroleague klar, würden wir immer spielen, keine Frage, wenn wir es könnten. Eurocup unter gewissen Bedingungen, wenn wir uns qualifizieren, natürlich immer. Ja, und perspektivisch, weil wir versuchen, Euroleague-Team zu werden mit einer neuen Halleninfrastruktur, würde das natürlich auch für uns Sinn machen. Die anderen Wettbewerbe können Sinn machen, wenn es zur Mannschaft passt. Also wenn es der Entwicklung der Spieler dient. Da würde man das aber fast eher für die Entwicklung der Spieler machen, zum jetzigen Zeitpunkt, als dass man jetzt sagen würde, okay, da rennen einem die Leute die Bude ein, die wollen jetzt unbedingt diesen Basketball auch noch in der Woche sehen. Ja, das muss man ganz klar sagen. Also da können dann auch schon mal andere Kriterien reingrätschen, wobei auch die Qualität in diesen Wettbewerben, weil die Städte manchmal nicht so bekannt sind, doch deutlich unterschätzt wird. Ja, also da wird richtig guter Basketball gespielt.
Du hast jetzt häufig auch so ein bisschen den Vergleich mit der NBA gezogen und da gibt es tatsächlich eine Frage dazu, die da, sag mal, die in diese Richtung kratzt. Was glaubst du, wie sich die BBL hinsichtlich der Spielweise in den nächsten 5 bis 10 Jahren entwickelt? Und dann gibt es eben den Ausschweif dahingehend, dass eben in der NBA jetzt sehr viel kleiner gespielt wird, der Dreier sehr viel wichtiger wird, alles irgendwie athletischer wird. Ist das eine Tendenz, die du in der BBL auch siehst? Vielleicht auch, und da könntest du noch was zu sagen, im Vergleich zu, wie war es denn vor 5 bis 10 Jahren? Also gibt es so eine Entwicklung, die man beobachten kann
vielleicht? Also ich finde, dieser Trend ist schon vor 10 Jahren da gewesen und der ist auch nach wie vor da. Ja, also das Dreier ist super wichtig, wird immer wichtiger. Es gibt immer weniger reine Center, ja, weil die zum Beispiel immer im Regelfall ein hohes Pick and Roll nicht verteidigen können oder selber kein Dreier schießen können, dass man hohes Pick and Roll mit denen spielen kann. Und das ist halt der Basketball, der heutzutage gespielt wird, zumindest mal fast überall in Europa. Und es gab immer schon kleine, auch in der NBA schon mal kleine Leute wie Charles Barkley oder so, die unter den Körben aufgeräumt haben. Aber diese Tendenz, dieser Trend zu mehr Geschwindigkeit, mehr Dreier, kleinere Leute, athletischere Leute und so, der ist ganz klar und der wird überall weitergehen. Und was natürlich noch dazu kommt, ist, dass die Leute, die heute athletisch und schnell sind, früher lahme Kröten waren mit 2,5 Meter vielleicht und heute rennen manche Leute mit 2,5 Meter durch die Gegend. Na, das haben wir damals mit 1,97 nicht geschafft, so durch die Gegend zu laufen. Das muss man auch ganz klar sagen. Ja? Also der von mir eben gescholtene LeBron James zum Beispiel, der Typ ist ein Monster, der hat Geschwindigkeit, der hat Kraft. Ne? Also da hat sich natürlich die gesamte Athletik, nicht nur des Basketballs, im gesamten Sport, das sieht man im Fußball, das sieht man überall, hat sich natürlich total nach vorne entwickelt. Das muss man ganz klar sagen.
Zu
früher. Der Fußball. Ein Beckenbauer hätte heute ein Problem, ja, wenn er nur rumsteht. Ja, das würde nicht mehr funktionieren, glaube ich. Ja, mag es andere Leute geben, die sagen, der ist so genial, heute kann man auch noch rumstehen, aber ich habe da meinen Zweifel. Ja. Ich glaube, da werden 2 Leute um ihn rum, die verhindern würden, dass er überhaupt einen Ball berührt.
Aber geht so ein Trend zur Athletik nicht auch zu Lasten von, ich sag mal, dem systemischen, dem taktischen, dem strategischen Basketball?
Ich glaube nicht. Ich glaube, dass am Ende, wenn es in die Playoffs geht und jeder jeden Spielzug des Gegners kennt, dann muss man auch das Spiel richtig können. Da reicht es nicht mehr nur noch zu rennen oder ähnliches, weil dann würden Handballergebnisse rauskommen. Und man sieht das ja auch in den Playoffs, dass oft die Anzahl der Punkte deutlich runtergehen. Mhm. Nicht zwangsläufig, aber im Schnitt, glaube ich, gehen sie deutlich runter. Und das hat eindeutig damit zu tun, dass man dann alles über den Gegner weiß und dann zählt natürlich wieder Spielverständnis, Kreativität und ähnliches. Deswegen sage ich ja auch, es gibt eigentlich ist der Name Utah Jazz der beste Name gewesen, den es jemals für ein Basketballteam gab, weil das ist wie Jazz. Ja? Also da muss es irgendwelche Grundrhythmen geben, in denen sich alle bewegen, damit sich das nicht wie ein großes Chaos anhört oder wie ein großes Chaos ist. Aber dann muss es irgendwann auch Leute geben, die wirklich mit Talent, mit Kreativität das Ding durchbrechen und dann noch einen draufsetzen. Ja? Ich glaube, das wird im Basketball immer so sein. Also das liegt. Und ich glaube auch nicht, dass im Basketball dadurch die Attraktivität leidet, weil es doch immer noch schwierig genug ist, Körbe zu erzielen. Im Herrenvolleyball, muss ich persönlich für mich sagen, ist das manchmal ein bisschen schwieriger, wenn der Ball wirklich in manchen Situationen nur noch einmal hin und her geht. Ja, also ich finde Volleyball auch super, ja, aber ich finde schon super, wenn der Ball ein bisschen hin und her geht. Und je größer und je schneller und je athletischer die Leute in manchen Sportarten werden, das kann an der Attraktivität dann negativ werden, glaube ich. Ich glaube, im Basketball wird das nicht passieren. Also ich glaube, im Basketball, so athletisch können wir nicht werden, obwohl wer weiß, was die da heute mit Genforschung und keine Ahnung und was weiß ich nicht, was alles machen können. Aber also ich gehe mal davon aus, dass der Basketball da nicht drunter leidet.
Jetzt muss ich dir tatsächlich noch einen kleinen Volleyball zurückspielen. Du hast mir vorhin das schöne Kompliment gemacht, dass mein Dreier ganz ordentlich ist. Ich habe dich Beachvolleyball spielen sehen und auch das war durchaus ordentlich. Also das, ich wollte nur das Kompliment zurückspielen im Volleyball, hast du eine gute Figur gemacht.
Naja, also wenn ich schon kein Basketball spiele, das Volleyball dann was ja, vielen Dank.
Na, das legst du jetzt falsch aus, aber das nutze ich jetzt auch
einfach. Das macht auch einen Riesenspaß.
Genau,
das
ist ja, das schön. Ja, das ist. So, harter Cut thematisch und kommen wahrscheinlich zu deinem Lieblingsthema, dem Budget. Wo stehen wir als Team innerhalb der BWL budgettechnisch? Kannst du da ein paar Ausführungen zu geben?
Ja, also wenn man mal zurückgreift jetzt auf ein paar Zahlen der Liga, ich gehe mal davon aus, dass die stimmen, dann waren im letzten Jahr die Gesamtbudgets der Liga ca. 130 Millionen Euro gewesen. Und wenn man das durch 18 teilt, kommt da irgendwas über 7 Millionen Euro raus. Wenn man das um Bayern München bereinigt, weil die, glaube ich, das absolute Top-Budget haben, das Mindestbudget ist ja 3 Millionen Euro, sonst darf man gar nicht mitspielen. Also kann man mal davon ausgehen, dass auch keiner dabei ist, der weniger als 3 Millionen Euro hat. Und wenn man Bayern München nimmt, bei mir geschätzt 25 Millionen werden die wahrscheinlich letztes Jahr gehabt haben, wenn man das mal rausrechnet, dann ist das Durchschnittsbudget immer noch über 6 Millionen Euro letztes Jahr gewesen. Also wir sind deutlich darunter und unser Budget schwankt immer über die Jahre, aber es ist relativ konstant geblieben. Also wenn man das mal sieht von unserer deutschen Meisterschaft bis heute, haben wir unser Budget nicht monsterdramatisch steigern können. Und ich glaube, als wir Deutscher Meister wurden oder 2005, da war das Durchschnittsbudget oder da war die Gesamtsumme, glaube ich, 50 Millionen Euro oder weniger, also 2,5-mal so wenig, wie das heute ist. Ja, und da waren wir mit einem deutlich über dem Durchschnittsbudget, heute sind wir deutlich unter dem Durchschnittsbudget in der Liga. Also ohne um jetzt auf Details eingehen zu wollen. Mhm. Also wir haben uns einfach budgettechnisch nicht deutlich weiterentwickelt. Oder wir stagnieren.
Das ist ja eine Entwicklung, ne, von 2005 mit ungefähr 50 Millionen Umsatz oder Budget der gesamten Liga dann zu jetzt 130 rund. Daran sind natürlich, und jetzt fällt wieder das große Wort, neue Arenen involviert, weil wenn man sich anschaut, wer seit 2005 in neuen Arenen spielt, das ist quasi die halbe Liga. Warum geht es nicht ohne? Also ist ja eigentlich fast schon beantwortet.
Ja, ist fast schon beantwortet. Das liegt einfach daran, dass quasi 98 oder 99% der Budgets der Basketballteams aus Sponsoring und Ticketing sich zusammensetzen. Anders als in den USA, wo häufig 40-50% der Budgets aus TV-Rechten kommt. Die sind halt wesentlich breiter aufgestellt, ist es bei uns Sponsoring und Ticketing. Und das sind natürlich alles Einnahmen, die unmittelbar an die Anzahl der Menschen geknüpft sind, an die Qualität der Plätze geknüpft sind, an die Qualität der Eventstätte geknüpft sind. Und daran liegt das einfach. Also durch die besseren Arenen sind die Budgets gestiegen. Die steigen auch manchmal ein bisschen, deswegen habe ich eben mal Bayern München rausgerechnet in der Mathematik. Natürlich, wenn einer da hinkommt, der wirklich eine breite Brust hat, ich sag mal, und sich es einfach leisten kann. Aber auch da, die haben eine gute Halle und die werden demnächst eine noch bessere Halle haben. Und dann wird ihr Budget nochmal weiter hochgehen. Jedenfalls ist das meine Erwartungshaltung, wenn Uli Hoeneß weiter mustert, im Basketball was zu machen. Und der Schlüssel dazu ist, die Möglichkeit zu erhöhen, seine Einnahmen zu steigern. Und so wie die anderen sich entwickelt haben, so sind wir stagniert. Und deswegen sind wir auch im Schnitt nicht mehr so sportlich erfolgreich, wie wir in der Vergangenheit waren.
Neue Arena.
Oder deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, einen Titel zu gewinnen, deutlich geringer geworden, sagen wir es einfach mal so, für uns. Aber nicht unmöglich.
Zumindest auch europäisch haben wir ja vor 3 Jahren noch bewiesen, dass es geht.
Ja, und im Pokal waren wir letztes Jahr auch nicht so weit, dass wir die ganzen Verletzten hatten. Ja, wir auch. Also das ist, ja, es, und wir waren auch, wann waren wir Dritter gegen Ulm? Wir sind gegen Ulm ausgeschieden, das ist auch nur 2 oder 3 Jahre. Ist auch noch nicht so lange. Ja. Ich habe so ein schlechtes Gedächtnis rückwärts gerichtet, aber...
Wie war das denn?
Oh, ich das weiß war nicht. In dem Jahr, das, nee, das war in dem Jahr, als wir auch
europäisch waren. Genau. Ja. Eine neue Halle will auch gefüllt werden mit jeder Menge Menschen. Und da gab es dann die Frage, warum der e.V., 6.500 Mitglieder, und die GmbH, sprich der Profisport, nicht noch mehr verzahnt werden. Da sitzt ja quasi ein großes Zuschauerpotenzial in sich selber.
Also das hat nicht wirklich was mit einer großen Halle zu tun, aber es ist
nur... Nein, das war nur die Überleitung.
Und wir versuchen das Gegenteil zu machen. Also wir versuchen, die wirklich ganz klar und sauber zu trennen, weil das eine ist, Jugendförderung. Es vermischt sich bei der Leistungsförderung, ist ja klar, bei JBBL und NBBL, also wo es wirklich auch Bundesliganiveau im Jugendbereich geht, was wir sehr erfolgreich mit der Eintracht Frankfurt auch gemeinsam machen. Da gibt es dann so einen Mischmasch, aber mit Verzahnen, mit GmbH und e.V. hat das eigentlich gar nichts zu tun, sondern das ist ein Prozess, der auch im Leistungsbereich stattgefunden hat. Irgendwann wird natürlich auch ein Prozess sich hoffentlich einstellen, dass immer mehr Kinder, und das sehen wir aber auch, dass immer mehr Kinder reinwachsen und älter werden und dann selber auch zum Basketball kommen können. Allerdings zur Fraport Arena ist das relativ schwierig möglich, weil die Verkehrsanbindung doch relativ schlecht ist und die Jugendlichen natürlich noch kein Auto fahren können.
Dann machen wir nochmal einen harten Strich in der Thematik. Und es geht so ein bisschen in die Richtung, ich sag mal, ja, Geschäftsführung, Firmenkultur, so in diesem Bereich. Da gab es nämlich die Frage, was sind die drei schwierigsten Aufgaben in deinem Job?
Boah, die drei schwierigsten Aufgaben in meinem Job.
Morgens aufstehen, abends einschlafen und alles dazwischen.
Ja, also ich sehe ja grundsätzlich erstmal alles das, was man als schwierig oder als Problem ansieht, als eine Chance, besser zu werden und zu wachsen. Also egal, was passiert, hurra, endlich ein ordentlicher Gegner oder endlich ein ordentliches Problem, an dem wir besser werden können. Ich glaube, eine der größten Schwierigkeiten, die wir haben, oder einer meiner Hauptaufgaben ist es natürlich, Risiken, die strategisch auf dem Club, den Club bedrohen können in seiner Existenz, die, wenn man das sich mal jetzt irgendwie so bildlich vorstellt, von ein ganz großes Risiko, das mit einer Riesenwahrscheinlichkeit eintritt, das dich killt, irgendwo hinzubewegen, das Risiko, dass es eintritt, wird ein bisschen weniger und vielleicht wird es, wenn das passiert, auch die Auswirkungen ein bisschen geringer. Also das klassische Ding für uns ist, wir haben keinen Hauptsponsor, dann sind wir sofort in unserer Existenz bedroht und unsere Aufgabe ist es natürlich immer zu versuchen, dass wir einen Hauptsponsor haben und zu versuchen, uns breiter aufzustellen, uns Wege zu überlegen, wie die Abhängigkeit nicht so groß wird und ähnliches. Das andere ist das Thema, wohin entwickelt sich die Zukunft des Basketballs, und ich glaube, die Zukunft des Basketballs entwickelt sich ganz dramatisch Richtung Europaliga. Und das, was man in den anderen Nationen mittlerweile sieht, dass die Teams, die in der Europaliga mitspielen, mit einer sozusagen B-Zweitmannschaft in den nationalen Wettbewerben mitspielen, bedroht die nationalen Wettbewerbe in ihrer Existenz. Und wenn man selber weiter hochklassigen Basketball anbieten will, dann muss man selber einen Weg finden, wie man im hochklassigsten Wettbewerb mitspielen kann, weil sonst ist man irgendwann zweitklassig. Ja, auch wenn man Bundesliga spielt und hier 4 Europaliga-Standorte in Deutschland um uns rum wären und wir wären nicht dabei, dann wären wir sicher zweitklassig. Punkt. Und auch das ist ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Auch deswegen das Thema Halle und Zukunft so wichtig. Ja? Also, dass man wirklich immer in dem hochklassigsten Wettbewerb, wo man mitspielen kann. So, das sind Themen. Klassische andere Themen sind, wir sind als Club gewachsen. Ja? Wie schafft man es, Ebenen einzufügen, dass man selber dass ich zum Beispiel weniger operative Dinge mache, damit ich genug Zeit habe, mich um strategische Dinge zu kümmern. Also ich habe jetzt, nachdem Kamil Chef der Fieber geworden ist, habe ich den Sportdirektor-Job wieder übernommen, den ich vor Jahren lang gemacht habe. Das ist keine Dauerlösung, sondern es ist ganz klar, dass wir das perspektivisch wieder anders machen wollen, weil alles, was ich da in Ressourcen investiere, der Tag hat halt nur 24 Stunden, kann ich halt nicht woanders investieren. Also den Club zukunftsfähig zu machen, das ist sicher eine der größten Herausforderungen, weil da natürlich auch das eine oder andere eine Rolle spielt, was man selber nicht beeinflusst. Mhm. Ja, und trotzdem muss man natürlich immer versuchen, die Wege zu finden, wie es trotzdem weitergeht, wie wir trotzdem die Budgets für unsere Jugendarbeit haben und so. Also das sind eigentlich die wesentlichen Themen, mit denen ich mich beschäftige, und vielleicht auch die schwierigsten Dinge. Ja, und ansonsten, wir sind alle Menschen zum Glück noch. Ja, ich habe neulich Roboter gesehen, wie die Rückwärtssalti machen und ähnliches. Da wird mir schon Angst und Bange, in welche Richtung alles geht. Ja, und ich
hoffe, du keinen Rückwärtssalti?
Konnte ich mal ins Schwimmbad und war dann meistens ein Rücken- oder Gesichtsplatscher. Keine Ahnung, wenn ich so rumschwinge, keine Ahnung, was für ein Platscher. Nee, aber also ist schon. Also das ist schon, also wenn man sich überlegt, wohin entwickelt sich das Ganze. Ja, man schaut sich jetzt an, dass tausende Zigtausende von Menschen in große Arenen gehen und sich Leuten beim Videospielen zuschauen. Ja? Wer sagt, dass der Basketball, das ist meine Horrorvision, ja, demnächst von 5 Robotern auf jeder Seite gegeneinander gespielt wird, weil die noch geilere Dunkings machen können. Ja? Ich hoffe, dass das nicht passiert. Ja? Das wäre für mich der Super-GAU. Ja? Da sitzen dann nur noch 5 Leute, deren Gehirne mit diesen Robotern verbunden sind und die steuern die Roboter mit den Gehirnen und du dribbelst jetzt rechts und dribbelst jetzt links, aber keiner bewegt sich mehr. Ich hoffe, dass es da nicht hingeht. Gut, das ist jetzt Zukunftsgespinne, aber ich glaube, es wird verdammt viel passieren in den nächsten Jahren. Ja. Und schon wichtig, dass man versucht, das, für was man stehen möchte und das, was man nach vorne bringen möchte, und das ist dieser Basketballclub, das ist, was wir alle wollen, dass wir versuchen, den zukunftsfähig zu machen, den immer besser zu machen, dass immer mehr Menschen das toll finden, was wir machen, dass immer mehr Leute deswegen vielleicht sogar anfangen, Sport zu machen oder sich gesund ernähren, ja. Oder dass es immer weniger Probleme gibt, weil wir eine super integrierte Gesellschaft haben. Also ich glaube, hier in Frankfurt ist das schon ganz toll, wenn man das mit anderen Regionen auf der Welt vergleicht. Also das ist auch eine so die Dinge, die ich hier in Frankfurt so toll finde. Aber das wird ja alles nicht einfacher, wenn man sich jetzt mal politisch ein bisschen umblickt, wo sich das Ganze hin entwickelt. Also es wird ja doch in die eine oder andere Richtung extremer, und ich glaube, auch da kann der Sport einen großen Beitrag leisten, ja, Menschen zu integrieren und gemeinsam zu versuchen, Dinge zu erreichen.
Dann
das war eigentlich die Frage.
Du bist ein bisschen abgeschweift. Du hast eine schöne Brücke geschlagen zu dem Anfang mit den Cultural Days und so weiter. Ja, deswegen gibt es jetzt nur noch eine Frage, und die ist wahrscheinlich aber in eine ähnliche Richtung. Was unterscheidet denn die Fraport Skyliners von anderen Clubs in der DBL? Schöne Frage eigentlich.
Ja, sehr schöne Frage. Also ich glaube, von der Struktur her erstmal, dass es gibt außer uns ein, zwei Clubs, die sozusagen Familienbetriebe sind, Inhaber geführt, also wo wirklich die Leute, die handeln, auch wirklich die Gesellschafter sind. Das ist Bonn noch zum Beispiel mit dem Wolfgang Wieglich. Oldenburg vielleicht auch so ein bisschen. Ich glaube, der Hermann Schüller steht auch schon sehr dahinter, wobei der im Tagesbusiness eigentlich nicht so drin ist, aber doch sehr. Ich habe mich jetzt gerade mit ihm getroffen und eine Runde Golf gespielt und haben uns da ein bisschen intensiver ausgetauscht. Da merkt man doch, dass er sehr in diesem ganzen Thema drin ist. Ich glaube, dass wir sowas wie ein Familienbetrieb sind und dass wir dadurch, dass wir Inhaber geführt sind, vielleicht immer nur tatsächlich das Geld auch ausgeben, was uns zur Verfügung steht, und nicht einfach mal auf Teufel komm raus irgendwelche Summen riskieren, um sportliche Erfolge zu erreichen, und dann hinterher hoffen, dass das Geld nachkommt und dann eine Insolvenz riskieren oder ähnliches. Also ich glaube, das ist zum Beispiel ein Thema, was uns von anderen Clubs unterscheidet. Ansonsten, glaube ich, sind alle super motiviert, alle haben Lust, Basketball nach vorne zu bringen, wenn man mit den Leuten redet. Ich glaube, wir haben deutlich bessere Voraussetzungen vom Standort her, als das viele andere Clubs haben. Ja, auch wenn das vermeintlich manchmal so aussieht, dass es einfacher ist, wenn man der einzige Sportclub ist, ja, und so wie in Quakenbrück oder in Vechta, oder vielleicht hat Bamberg auch ein Alleinstellungsmerkmal, aber die Chance zu wachsen und größer zu werden und was ganz Großes zu machen, das haben die nicht wie wir. Ja. Also wir haben bessere Voraussetzungen. Also das ist, glaube ich, ein Thema, was auch ganz wichtig ist für uns.
Dann haben wir tatsächlich geschafft, nur eine halbe Stunde zu überziehen.
Super, ich hatte gerade einen Termin vor 26 Minuten. Aber gut,
das wird erklären können. Ich hoffe, der war nicht so wichtig, weil nichts kann wichtiger sein, als dir, lieben Hörer, die Infos zu geben und dir hoffentlich eine angenehme 55 Minuten, sagen wir mal, mit vielen interessanten Inputs, Insights, Einblicken, Hintergründen zu geben. Versprochen, das nächste Mal, wenn wir uns hinsetzen, versuchen wir zumindest kürzer
zu sein. Dass es 20 Minuten wird.
Genau.
Können wir uns ja morgen wieder treffen.
Können wir täglich machen,
im Grunde genommen. Das 20 stimmt. Minuten können wir täglich machen, wahrscheinlich.
Das werden wir aber nicht tun. Einfach, wenn es sich wieder mal ergibt, wenn es wieder mal ein paar spannende Themen gibt, die ganz aktuell sind, finden wir den Weg vors Mikro. Gunnar, vielen lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast, dass du die Fragen beantwortet hast. Dir, lieben Hörer, vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Und wir sehen uns in der Fraport Arena wieder, würde ich sagen.
Ja, vielen Dank auch von mir für die Zeit, die ihr investiert habt, euch das anzuhören.
Auf Wiedersehen.